Hallo und herzlich willkommen zur Folge 26 unseres Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, lange ist her, dass wir unsere letzte offizielle Folge hatten, aufgrund von Urlaub, wahrscheinlich von meinem, war die letzte Folge ja dann erst im Juli und jetzt in den letzten Wochen hatten wir euch ja beglückt mit kleinen kurzen Folgen, mit kurzen Berichten direkt aus dem Stadion. Jetzt, wo wir ja wieder ins Stadion gehen können, freuen wir uns dann, das ab und zu mal einstreuen zu können. Aber heute, wir sind jetzt Anfang September, freuen wir uns mal wieder eine richtige Folge aufzunehmen. Einige Sachen, einige Themen haben sich ja auch jetzt hier ergeben. Wir haben noch keinen Blick auf die letzten Neuzugänge geworfen. Wir wollen auch mal einen Blick werfen auf unsere Abgänge, wie es denen so ergangen ist. Und dann natürlich auch alles, was rund um die Mannschaft so passiert. Ich glaube, es ist auch ja erwähnenswert. Letzter der Liga waren wir schon lange nicht mehr, hatten zwei Jahre jetzt Ruhe vom Abstieg. Ich glaube, diese Saison wird etwas anders. Aber da gibt es einige Sachen, die wir uns anschauen müssen, die vielleicht auch nicht so schön sind. Aber auch die positiven Sachen wollen wir uns mit anschauen, nämlich auch zum Beispiel unsere U17 ist ja in die Bundesliga aufgestiegen und hat drei starke Spiele gehabt. Wie die ausgegangen sind und wie es der Mannschaft aktuell ergeht, das werden wir uns heute auch angucken. Dazu gucken wir uns natürlich auch die nächsten Spiele an gegen Düsseldorf und Paderborn. Aber erstmal, ja, hallo Martin, hallo Tobias. Wir haben uns neue Technik besorgt. Hallo. Und das wollen wir doch euch auch mal vorstellen. Ich hoffe, man hört es auch, dass unsere Aufnahmequalität entsprechend etwas besser ist. Tobias, beschreib doch kurz mal deine Technikausrüstung, was du dir jetzt besorgt hast.
So, hallo erstmal in die Runde. Ich hoffe, ihr könnt meine wundervolle, kristallklare Stimme in euren Äthern hören und es trägt euch gerade auf einer Tonwolke hinfort ins Nirvana. Jetzt sind sie eingeschlafen. was haben wir uns hier besorgt? Also wir haben uns jetzt ein richtiges Studio, also ich habe mir ein richtiges Studio-Mikrofon besorgt, also ein richtig festes. Und dazu habe ich mir jetzt noch so einen Arm besorgt, sodass man auch dieses Mikrofon auch praktisch hin und her verschieben kann, innerhalb auch meines Schreibtisches. Ich habe also einen riesigen Arm neben mir stehen und davor habe ich jetzt so einen kleinen Popschutz. Und als ich das heute Morgen aufgebaut habe, ich meine, du hast das ja auch aufgebaut, Thomas, ist mir auch wieder aufgefallen, Mensch, Tobi, es ist schon gut, dass du irgendwas Akademisches gelernt hast und nicht Handwerker geworden bist. Das ist für alle Leute in der Tat die beste Option gewesen. Denn, also ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme, aber jetzt steht das natürlich ganz super 1A. Genau.
Das heißt
also
aber, du klingst, Tobias, wie wenn du die Morningshow von Radio PSR übernehmen könntest, oder?
Oh, vielen herzlichen Dank, weil ich hatte auch letztens schon meinen Radioauftritt gehabt, also von daher vielleicht hört jemand zu.
Erzähl doch mal von deinem Radioauftritt.
Ah, das war großartig. Also ich meine, ich war ja im deutschen Sportradio und du wirst halt 5 Minuten vorher von diesem Producer angerufen und du hörst dann das laufende Programm und du weißt es nicht, sag ich jetzt was, sag ich nicht, und dann musst du warten, bis du angesprochen wirst. Und die fanden ja unseren Namen, fanden ja übelst nice, also das vom deutschen Sportradio, die zwei gekreuzten Mikros, und hab da halt eben Rede und Antwort gestanden in einer richtigen Live-Situation. Und ich sag euch, ich war echt mega aufgeregt. Also ich bin ja nun bei sowas eigentlich echt so kalt wie Hundeschnauze mittlerweile, aber da war ich halt wirklich aufgeregt. Genau.
Ist auch gut gelaufen und hat es natürlich dummerweise gerade das Spiel von Kiel so in den Augen und in den Ohren. Das wird wahrscheinlich dir nicht leicht gefallen sein, aber hast dich gut geschlagen. Also es klang sehr, sehr professionell.
Vielen herzlichen Dank. Genau. Aber ich habe auch noch mal eine Frage an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe mich heute nämlich sehr geärgert, dass das nämlich von meinem Kopfhörer sich nämlich immer das Kabel so verdreht und irgendwie immer kürzer und kürzer wird. Und vielleicht kann mir mal jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, woran das liegt, warum sich dieses Kabel wirklich verdreht, obwohl ich es ja eigentlich ja kaum benutze, diese Kopfhörer. Und was man dagegen tun kann, dass es sich nicht mehr verdreht, denn das ist nämlich wirklich mega ätzend.
Die Idee von mir vorhin, sich einfach ein kabelloses Headset zu holen, wurde schon verworfen. Also liebe Community, den Tipp könnt ihr euch sparen. Da haben die beiden nur gelacht. Aber deswegen nochmal.
Das muss man auch kurz erklären. Nämlich kann man bei dem Mikrofon halt schön vorhören. Und das geht halt nur mit einem kabelverbundenen Kopfhörer. Da kann man nämlich direkt hören, wie das Mikrofon klingen wird auf der Aufnahme.
Ihr seht oder ihr hört besser gesagt. Wir wollen nur das Beste für euch und für eure Ohren.
Genau. Aber wie gesagt, also es fühlt sich jetzt schon sehr, sehr professionell an mit diesem Mikrofon. Ich fühle mich jetzt gerade wirklich wie im Radio. Und du ja übrigens auch, Thomas, oder?
Ja, es klingt, wie wenn wir hier zusammen in einem Raum, jeder auf der Couch sitzen, vielleicht noch ein Bier in der Hand und so. So klingt es auf jeden Fall. Trotzdem
Ja.
sitzt ja jeder von uns hier, Potsdam, Dresden, Hamburg immer noch. Aber tatsächlich arbeiten wir ja auch daran, dass wir uns dann mal endlich wiedersehen nach ja, Jahren, kann man ja fast sagen, ne?
2 Jahre.
Absolut. Okay, Jungs, wir schauen auf die Uhr. Wir wollen ja hier straff vorangehen. Wir haben einiges an Themen heute für die Sendung ja vorbereitet und wollen am Anfang aber, so wie wir es ja immer tun, uns mal die letzten Spiele angucken. Wir gehen mal so gedanklich zurück. Ersten 3 Spiele gegen Nürnberg, St. Pauli und Schalke. 3 Spiele, 3 Punkte. Ich glaube, da war jeder von uns auch zufrieden damit, gerade mit St. Pauli und Schalke ja. So gefühlt oder nicht nur gefühlt, auf jeden Fall auf dem Blatt herauf, 2 Top-Favoriten auf dem Aufstieg, wo wir dann 2 Punkte geholt haben, mit denen, glaube ich, auch die wenigsten gerechnet haben. Sodass da eigentlich alles eitel Sonnenschein war im Erzgebirge. Ja, folgten dann 2 Spiele, die etwas ernüchternd waren mit 1:6 Toren und 0 Punkten, nämlich dem Heimspiel gegen Sandhausen und dem Auswärtsspiel in Kiel. Gucken wir mal kurz auf das Spiel von Sandhausen. Ich glaube, da kannst du, Tobias, einen kurzen Bericht geben, weil du warst vor Ort im Stadion.
Genau. Also ich war ja da, auch mit dem Bekannten noch aus früheren Zeiten. Daniel, wenn du das hörst, ich grüße dich ganz herzlich. Es war ein wirklich schöner Ausflug mit dir. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich von dieser ersten Halbzeit gelinde gesagt ziemlich schockiert war. Aber ich glaube, ich gerade in der 4. Minute, da war ja gleich dieser Pfostenknaller und nach 15 Minuten hatte Sandhausen eigentlich maximal den Zugriff auf dieses Spiel gehabt. Ich glaube, nach circa 21 Minuten hat dann Strauß aus Zentral Position abgezogen und ist dann letztlich gesehen, aber das war, glaube ich, auch die einzig nennenswerte Chance. Das Spannende war ja gerade in der ersten Halbzeit, dass es halt häufig Durchbrüche über die Flügel gab. Also die Flügel waren überladen, was ja eigentlich ein bisschen merkwürdig ist bei einem eher flügellastigen Spiel von Erzgebirge Aue. Und die Abwehr wirkte häufig eigentlich nicht sattelfest und die Rückräume waren relativ häufig ungesichert, sodass eigentlich die allermeisten Bälle sozusagen auch an Sandhausen gegangen ist. Insgesamt gesehen wurde viel langes Holz geschlagen und es gab halt auch wenig Präsenz in der sogenannten Golden Zone. Naja, so in der 52. Minute, also in der zweiten Halbzeit sind wir ein bisschen besser rausgekommen und in der 52. Minute hat dann Eswein nach komischer Position im Vorfeld, also der Ball schien irgendwie im Aus zu sein, das habe ich aber nicht so gesehen, irgendwie eingenetzt. Aber was ich sehr positiv fand, dass Baba Kagei in der 65. Minute praktisch aus dem Nichts nach einer Flanke von Zulinski sozusagen halt auch eingenickt hat und dort all seine Stärken reinlegen könnte. In der 82. Minute hat dann Bachmann, also für mich auch Spieler des Spiels gewesen, einfach auch wieder aus dem Nichts zugeschlagen und Sebio Suku hat dann in der 88. Minute dann halt auch den Deckel einfach zugemacht. Und das muss man schon sagen, die zweite Halbzeit, da war Erzgebirge Aue wirklich deutlich verbessert. Das heißt, Dimitri Nazarov hat ja eine große Chance verpasst. Omas Jaric, stimmt, das war ja noch in der ersten Halbzeit, wo der allein auf diesen Torhüter zuläuft, wo ich mir dachte, Mensch, Jaric. Ja. Zwei Zweitligatauglichkeit, das müssen wir noch ein bisschen üben. Da musste kaltschnäuziger sein und Guendouzi Buisman auch nach dem Freistoß. Also das ist so ein bisschen, und da haben wir auch relativ viele Chancen gerade in der zweiten Halbzeit generiert. Also das heißt durch Ben Zulinski, durch Baba Kagei, durch Clemens Fandrich oder halt auch durch John Patrick Strauß. Alles in allem muss man sagen, wäre Nazarov nicht im Abseits gestanden, hätten wir das Ding, glaube ich, auch gewinnen können. Aber es hat schon so ein bisschen gezeigt, wo aktuell noch die Schwächen im System Schiblewski auch noch liegen.
Ich glaube, da hat man aber einige Schwächen gesehen. Also ich kann ja alles unterschreiben, was du auch gesagt hast, Tobias, aber ich will trotzdem nochmal auf die Szene eingehen, die, glaube ich, an der man nicht drum rumkommt, wenn man das Spiel sich anguckt und bespricht. Das war eben die Szene dann in der, glaube ich, der 70. irgendwie Minute, wo es 1:1 stand und wir wirklich am Drücker waren und wirklich einige gute Chancen rausgearbeitet haben und dann ja auch das vermeintlich 2:1 durch Nazarov gemacht haben. haben, wo wir wirklich ja um Arschesbreite am Sieg vorbeigekommen sind, weil er eben wirklich mit seinem Hinterteil minimalst im Abseits stande, wo man auch nochmal hinterfragen kann, ob die VAR-Regel wirklich so auf den Zentimeter ausgelegt werden sollte, sage ich jetzt in der Situation, wo es uns dann eben mal getroffen hat. Aber da sieht man halt mal wieder auch wieder das Gute und Schlechte des Fußballs zu nah zusammen. Diese kleinen Momente machen eben aus, ob man als Mannschaft, als Sieger vom Platz geht oder eben verliert. Und hier hat man eben leider dann dieses Momentum um Arschesbreite nicht, wo wir dann eben kein Tor bekommen haben und es 1-1 blieb. Und ich glaube, es waren ja 2-3 Minuten später, wo dann Sandhausen direkt in unsere Druckphase hinein das 2-1 macht und das 3-1 dann durch noch Suku am Ende ist dann, glaube ich, egal. Aber das war schon ärgerlich, wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, dass es auch ein verdienter Sieg für Sandhausen war, gerade weil sie in der ersten Halbzeit so überlegen war, gerade weil sie sich in der zweiten Halbzeit so dann gegen den Druck von Aue gestemmt haben. Ärgerlich ist es halt, dass wir aktuell es noch nicht schaffen, wirklich über 90 Minuten diesen Druck aufzubauen. Das war eben diese zweite gute Halbzeit jetzt gegen Sandhausen. Auch gegen Schalke hat man ja schon eine gute Halbzeit gespielt. Ich glaube, gegen St. Pauli auch nur eine gute Halbzeit. Ich glaube, da müssen wir halt noch konstanter werden und dann natürlich auch die Chancen, die wir kriegen, nutzen. Wobei auch da wieder, und Kiel ist doch mal dann hat das auch nochmal bestätigt, für mich sind halt die Hauptsorgen hinten in der Abwehr zu sehen, weil genau die Chancen von Sandhausen, die du beschrieben hast, in der ersten Halbzeit mit 2-3 Pfosten Lattentreffer, oder wie viel waren es?
Genau.
Also, du hättest auch zur Halbzeit 3-0 hinten liegen können und hättest dich nicht beschweren dürfen. Das ist halt eklatant. Und wie offen wir da waren, also wie offen dieses defensive Mittelfeld zur vierer Abwehrreihe hinten war, das war echt eklatant. Und das auch da wieder, man darf jetzt keinen Gegner unterschätzen in der Liga und auch keinen überschätzen, aber es war halt Sandhausen, die vorher überhaupt nichts gerissen haben, mit 0 Punkten ins Erzgebirge eingereist sind und dann halt die 3 Punkte entführen. Das war schon echt enttäuschend, aber ich glaube, wir kommen dann auch nochmal drauf in die aktuelle Lage der Mannschaft. Insgesamt muss man es wahrscheinlich unter dem Hashtag Umbruch akzeptieren und auf nächste gute Spiele hoffen. Ich glaube, Martin, du hast ja von dem Spiel, glaube ich, wenig gesehen, oder?
Ich habe ehrlicherweise von dem Spiel gar nichts gesehen. Aber wenn ich in die Statistik gucke, dann machen mich zwei Sachen wahnsinnig. Also 41,7% Ballbesitz zu 58% und eine Passquote von 65% zu 73%. Also wie schlecht ist das denn für ein Heimspiel? Also wenn du so wenig Ballbesitz gegen so einen Gegner hast, ne, trotz einem Schussübergewicht von 17 zu 14, also das stimmt doch irgendwie was nicht.
Also ich glaube, das Ding
ist... Und das Aufbauspiel muss doch dann auch richtig schlecht sein, wenn du 65% Pässe richtig gespielt hast.
Na, ich würde es im Kielspiel nochmal genauer erklären, denn das Problem liegt aktuell eigentlich wesentlich tiefer. Also ich glaube, das Problem ist halt einerseits, das war ja auch im Kielspiel so, dass ja ganz häufig die Verteidiger sozusagen über schnelle Werte, Vertikalpässe unser Pressing einfach ausgespielt haben und dann einfach sehr viel Wiese vor sich hatten und dann immer mit hoher Geschwindigkeit auch auf die Kette ja auch zugelaufen ist. Das bedeutet, dass eigentlich die Abwehrverbund mit dem Mittelfeldverbund da eigentlich nicht sonderlich gut zusammenarbeitet. Und eigentlich ist das ja immer früher die Aufgabe von einem gewissen Philipp Riese gewesen, der genau eigentlich diese ganzen Löcher zugelaufen hat. Nun hat man nun gleich mit Fandrich und Mesut Özil eigentlich so zwei eher spielende Sechser, die aber glaube ich so nicht so geeignet sind für die ganzen Defensivaufgaben. Und das zweite ist halt einfach, dass der Video schon richtig sagte, dass wir einfach auch, weil wir so relativ wenig Zugriff im Mittelfeld haben, natürlich auch wenig Umschaltsituationen haben, beziehungsweise auch so viele unnötige Ballverluste im Mittelfeld haben und dadurch auch immer wieder Konterchancen halt auch gegen uns generieren. Und das Problem an unserer Sache ist nicht, dass wir zu wenig Tore schießen, sondern dass wir einfach auch keine Chancen generieren. Und das kann ich euch auch belegen. Also Entschuldigung, wenn ich jetzt mal ganz kurz vorspringe. Ich habe mir schon mal jetzt alle Statistiken schon mal angeguckt. Das glaube ich, Aue insgesamt eine Expected Goals über alle vier, fünf Spiele von 0,94 hat. Also das bedeutet, sie generieren pro Spiel eine große Chance. Und das ist zu wenig. Das ist viel, viel zu wenig. Und das macht das ja auch. Und sie haben auch, glaube ich schau mal ganz kurz, Also die haben auch in 60% aller bisherigen Spiele nicht geschafft, irgendwie zu treffen. Das Problem ist aber, wenn wir diese Chance haben, dann macht die halt auch ein Baba Kagei, aber das Problem ist halt, er bekommt sie nicht. Und das hat man nämlich auch im Kiel-Spiel ja ganz, ganz deutlich gesehen, dass der so als Prellstürmer gedacht war, als Wandstürmer. Das hat er immer wieder das Gleiche gemacht. Der hat angenommen, hat zurückgelegt, wo da war überhaupt niemand nachgerückt. Und das ist halt, und das ist gerade so die große Schwierigkeit, so das gesamte Feintuning stimmt eigentlich noch gar nicht.
Ja, da ist man ja noch auf der Suche nach einem Goalgetter, der eben dann genau diese Bälle, die dann irgendwie Gay prallen lässt, in die Gasse schiebt, verwertet. Da kommen wir ja gleich nochmal auf unsere Neuzugänge, die wir dafür gesorgt haben. Aber wir sind ja schon dann auch im zweiten Spiel in Kiel, wo, glaube ich, jeder von uns, obwohl Kiel auch schlecht gestartet ist, ich glaube, mit einem Punkt vor unserem Spiel auch, glaube ich, letzter war vor uns oder hinter uns damals noch. Und trotzdem man ja in dem Spiel auch die ja doch auch individuelle Klasse der Kieler auch gesehen hat. Und man darf halt auch nicht vergessen, im letzten Jahr war Kiel der Dritte der Liga, der dann eben gegen Köln auch ein gutes Spiel in Köln, Relegationsspiel gemacht haben, ja doch relativ knapp am Aufstieg in die erste Liga gescheitert ist, sodass wir da mit relativ wenig Hoffnungen nach Kiel gefahren sind. Martin, denn du hast die Reise auf dich genommen. Mit welchen Erwartungen bist du denn nach Kiel gefahren?
Ich wollte gerade schon fast schreien. Also ich bin da jetzt nicht hingegangen und habe gedacht, dass wir da auf jeden Fall verlieren. Also was ist denn das auch für eine Einstellung? Nur weil die irgendwie Dritter letztes Jahr waren. Und also es lief doch bei denen auch nicht. Und es war doch wahrscheinlich auch
Realismus.
Das erste gute Spiel. Also aus deren Sicht das erste gute Spiel. Aber ich meine, es ist natürlich der Kieler Hattrick, ne? Es ist kalt, es ist nass und du verlierst 0-3. Ja. Aber ich wollte noch was zum Stadion sagen. Es wird ja gerade irgendwie umgebaut oder es ist jetzt halb fertig und der Gästeblock ist jetzt nicht mehr hinterm Tor, sondern hinterm Tor ist ja jetzt so eine riesen Stehplatztribüne mit Sitzplätzen oben. Und die Gäste sind da so auf der Ecke. Und ich hatte mich einen Sitzplatz gekauft und da war man dann auch einfach im ganz normalen Heimbereich und musste dadurch 20 Zäune. Das war alles ein bisschen merkwürdig in Kiel.
Aber bleibt das so? Ich hatte das gedacht, dass das eher so die Übergangslösung ist und man dann als Gästefan wieder sozusagen so in den Bereich hinten quer hinterm Tor sozusagen kommt.
Das bleibt so. Die haben da doch für die Heimfans so einen riesen, also ähnlich wie St. Okay. Pauli, so eine Kombi-Tribüne gebaut. So. Also es ist aber noch viel, viel größer als das Millantor-Stadion. Und diese Hintertortribüne ist einfach unglaublich groß, weil die anderen Tribünen sind ja relativ, also die sind ja wirklich klein. Das ist ja auch ein uraltes Stadion. Und hinterm Tor, diese neue Tribüne, da ist dann immer so eine Monster-Tribüne. Echt.
Aber zieht es immer noch so in Kiel? Also es war ja immer so, wenn man in den alten Gästeblock stand,
zieht, dass
man immer
so den auch Regen auf der Haupttribüne das ist einfach immer so. Du stehst immer im Wind da. Ja. Und wie gesagt, es war halt auch ein schlechtes Wetter. Aber ich kann natürlich auch was zum Spiel sagen. Also mir ist richtig aufgefallen, wie die Außenverteidiger überrannt wurden. Barilla und Busmann, die hatten ja in der ersten Halbzeit gar keine Schnitte gegen die Außenleute von Kiel, Reza, Borat, auch Bartels. Also weiß gar nicht, also wie eklatant schlecht mir Barilla an dem Tag vorkam. Das war schon bemerkenswert und beide wurden ja auch zur Halbzeit ausgewechselt, Barilla und Busmann, und damit kam ja wenigstens ein bisschen mehr Stabilität rein. Und naja, also ich fand aber eigentlich vom Spielverlauf, also Kiel hat ja 29. Minute das 1-0 gemacht, 37. Minute das 2-0, also es war auch so ein Doppelschlag, aber es hatte sich nicht unbedingt vorher angedeutet, oder seht ihr das anders? Also Aue war doch vorher nicht ganz so schlecht.
Naja, also es sah schon die ersten 10 Minuten, da ist mir schon noch ein bisschen Angst und Bange geworden. Also da hat glaube ich Aue kaum Schnitte gesehen. Also da hat hier ganz viele Vertikalfässer gespielt und gerade auch die Schnelligkeit von dem Poral, aber auch insbesondere von dem Rede, der einfach ein bombenstarkes Spiel einfach gemacht hat, einfach auch genutzt. Und die hatten da einfach sehr viele Räume und haben da einfach auch gerade in dieser ersten frühen Phase enorm große Chancen einfach auch generiert. Und so wie du es gesagt hast, Martin, sehe ich das auch. Also gerade der gesamte Defensivverbund war aber natürlich aufgrund der fehlenden Unterstützung auch aus dem Mittelfeld einfach an diesem Tag überfordert. Und Gaëtan Busmann und sein Pendant auf der Gegenseite, der Barilla, die sind einfach auch relativ langsam. Das muss man ehrlicherweise sagen.
Mendel hatte, glaube ich, auch noch einmal kurz vorm 0-1 eine riesen Chance rausgeholt. Also, ja, es kundigte sich schon an, aber so, es war. Also ich fand's insgesamt halt echt merkwürdig, auch so die Körpersprache und
ja, das stimmt ja.
Ich weiß,
das stimmt
nicht.
Aber da waren also, auch wieder, da waren auch wieder auch so viele Lücken dann eben auch im Auer-Spiel. Also ich fand auch, man hat es den Kielern zu einfach gemacht, dann sich die Chancen herauszuspielen. Und für mich lag dann schon das 1-0 irgendwo in der Luft. Und man hat sich jetzt nicht groß gewundert, dass jetzt Kiel irgendwann mal dann eins von diesen großen Chancen dann irgendwie auch reinmacht. Also ich habe da wenig Land für Auer gesehen.
Na, das
auch
muss
zumal,
man
und das hat man auch im Sandhausen-Spiel gesehen, ist euch das auch aufgefallen. Was mir ja sehr gut gefallen hat, auch gerade in den ersten Spielen oder auch so von der theoretischen, sagen wir mal, Spielanlage von Aue her zu sagen, wir wollen nicht mehr dieses defensive Verhalten an den Tag legen, uns hinten reinzustellen und auf Konter zu spielen und hinten rauszuschlagen, sondern wir haben schnelle, agile, offensive Leute, die vorn direkt den Gegner das Leben schwer machen, vorn auf die Bälle draufgehen und einfach eklig schon in der Defensivarbeit ganz vorn anfangen. Das hat mir in den ersten Spielen gut gefallen, hat auch nicht immer funktioniert, aber dafür sind wir ja halt auch ein neu zusammengestelltes Team. Aber das hat mir gut gefallen. Dieser offensive Drang mit der Defensive ganz vorne anzufangen, habe ich dann weder im Sandhausen-Spiel gesehen, noch im Kiel-Spiel und auch nicht das Gefühl gehabt, dass es sozusagen der Gegner uns das aufdrängt, dass wir es zwar machen wollen, aber es funktioniert nicht, sondern dass das auch so eine taktische Anlage hier in den zwei Spielen waren, das eben nicht zu machen. Und da frage ich mich dann halt, warum man das dann umgestellt hat, weil ich das eigentlich auch so ein Erfolgsgarant für unser junges Team irgendwo sehe. Habt ihr das auch gesehen oder ist euch das auch aufgefallen?
Ja, also zumindest ich fand, was ich zumindest sehr auffällig fand, war spätestens nach dem 13-0 oder auch schon nach dem 2-0, dass auch zum Beispiel der Carlsson ziemlich lamentiert hat. Also das ist mir aufgefallen. Also das ist ein sehr emotionaler Spieler und ich glaube, dass die gesamte Mannschaft einfach total frustriert wirkt. Und dass die natürlich auch, dass Spiele, die natürlich vielleicht auch in Aue wohnen, vielleicht aber auch schon irgendwie auch den Druck der Fans hat irgendwie halt auch mitbekommen, sag ich jetzt mal. Das ist so ein bisschen. Aber stimmt, du hast natürlich recht. Also da waren enorm viele Räume. Die Mannschaft wirkte da bisweilen halt auch ja sehr gelähmt. Ich gucke gerade mal, Anthony Barilla hat auch keinen Zweikampf gewonnen. Also er hatte zwei Ground Duels, hatte null und hat ein Luftduell gewonnen, hat aber dafür halt auch viermal was verloren und also viermal den Ballbesitz verloren. Bei Guiton Busman ging es noch. Der hat immerhin von vier Zweikampfduellen immer drei gewonnen, aber dafür keins in der Luft gewonnen, hat auch zehnmal verloren. Und das Problem ist halt, wenn wir halt so ein flügellastiges Spiel haben, wir aber unsere Flügel, also die Gegner haben irgendwie ausgemacht, sie über schnelle Vertikalpässe, sie kriegen sie uns und sie müssen unsere Flügel überladen und dann haben wir Probleme. Und das ist halt merkwürdig. Und ich glaube auch, das wurde ja heute auch gestern in dem Testspiel auch angedeutet, dass auch die Taktik jetzt einfach auch nochmal verändert wird. Weil ich glaube, so die Taktik, wie es jetzt gerade ist, damit ist auch die Mannschaft überfordert. Das heißt, wenn du frühes Angriffspressing spielen möchtest, brauchst du überdurchschnittlich gute Spieler für diese Liga, die Aue nun mal leider nicht hat. Das ist eine tolle Mannschaft und wir haben damit auch die Klasse, die Klasse zu halten, aber es sind keine überdurchschnittlich guten Spieler. Und ich glaube, dass der Szczepleski versucht, ein System zu spielen, was die Mannschaft aktuell noch überfordert.
Mir ist noch was anderes aufgefallen, und zwar ist beim Sandhausen-Spiel hat man mit einer Dreierkette gespielt, Dreier-Fünfer-Kette und in Kiel mit einer Viererkette. Und es hat trotzdem nicht stabilisiert. Also das war doch noch schlechter als in den ersten drei Spielen, wo man ja auch mit der Dreierkette ganz erfolgreich eigentlich zumindest defensiv war.
Nee, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wir müssen halt das defensive Mittelfeld irgendwie wieder stabiler kriegen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Also ich gucke es mal gerade mal an, solche Soviane im SOGM. Ich guck mal ganz kurz, wie viele Duelle der gewonnen hat. Ich glaube, denn sind so besonders genau. Der hat von 12 Duellen 5 gewonnen. Und das ist einfach zu wenig. Und hat 14 Mal sozusagen, und hat 14 Mal, gut, das mag gehen, aber auch, ich glaube, dass das eigentlich so, auch so, dass dieses defensive Mittelfeld aktuell eigentlich der Schlüssel hüben wie drüben eigentlich auch ist.
Und ich finde, da muss man auch Clemens Fandrich sein oder andere Tor leider anheften. Ich glaube, gegen Schalke hat er da diesen Katastrophenpass gespielt, der dann zum Gegentor führte. Und jetzt auch gegen Sandhausen, das war, glaube ich, auch dieses 1-0, wo es dann draußen so an der Seitenauslinie irgendwie da dieses Duell gab, wo er auch jetzt nicht so gut aussah. Das sind halt auch mitunter dann, sagen wir mal, das Guthaben, was man vielleicht jüngeren Spielern jetzt zugibt, wie ein Meseguem, wie jetzt ein, ja, vielleicht auch Carlsson oder Barilla, wo man halt auch sagt, okay, das sind jetzt Spieler aus niedrigeren Ligen, den den muss man halt auch mal ein schlechtes Spiel dann irgendwie zugestehen. So ein Fandrich und Gonter, das sind halt alteingesessene Zweitliga-Profis. Da erwartet man eben eine gewisse Konstanz und die fehlt mir auch in den letzten, gerade in den letzten zwei Spielen oder letzten drei Spielen sogar. Wo man natürlich auch wieder, vorhin hast du den Namen in den Mund genommen, Philipp Riese ins Spiel bringen muss, der, glaube ich, relativ oder jetzt in den letzten Spielen, glaube ich, gar nicht zum Einsatz kam. Wo man eben auch fragen muss, ob er nicht vielleicht ein Kandidat ist für diese Defensivarbeit. Hat aber wohl aktuell schlechte Karten bei Spieleski.
Genau, aber er hat zumindest den Kader nicht verlassen oder beziehungsweise wie er gemutmaßt wurde.
Das stimmt. Dann gucken wir doch gerade mal auf den Kader. Ich glaube, jetzt zuletzt hat uns keiner mehr verlassen, oder? Die Transferperiode endete jetzt zum 31.08. Philipp Zulechner, den müssen wir noch verabschieden. Alles Gute, Philipp. Unvergessen dein 1:0 hier im Volkspark beim HSV, als wir zum ersten Mal als Erzgebirge Aue im Hamburger Volkspark gespielt haben und du kurz vor der Pause, glaube ich, das 1:0 machst und der ganze Block inklusive mir ausrastet. Unvergessen, Philipp, ich glaube, in den letzten Monaten hattest du es relativ schwer, aber jetzt versuchst du wieder einen neuen Anlauf, aber leider nicht mehr Erzgebirge. Deswegen wollen wir hier an der Stelle kurz Philipp Zulechner verabschieden. Stürmer geht und Stürmer, Mehrzahl kommen. Antonio Manze, spricht man ihn so aus? Ich habe mich jetzt mal darauf festgelegt, aber da kannst du, Tobias, vielleicht auch gleich was dazu sagen. Babacar Gaye haben wir auch noch nicht angesprochen. Da kam jetzt, glaube ich, im Laufe des Augustes, Anfang August vom KSC zu uns. Und jetzt ganz aktuell Nikola Trujic, der jetzt die letzten Testspiele gegen Halle groß aufgetrumpft hat. Heute, wir nehmen Sonntagabend auf beim VfC. Weiß ich gar nicht, ob er da noch mitgespielt hat. Ich glaube nicht. Aber gestern wohl eine gute, sehr, sehr gute Halbzeit gespielt hat. Tobias, du als unser Statistiktyp, du kannst da bestimmt zu den drei Neuzugängen, vielleicht, also Trujic, vielleicht Neuzugang, was sagen.
Also ich glaube, bei Babacar Gaye ist es einfach so, der gefällt mir sehr gut. Ich finde, dass der relativ groß ist, aber dafür auch relativ schnell, hat ein sehr gutes Kopfballspiel, hat eine enorme Präsenz einfach. Also es ist ein physisch richtig, richtig starker Spieler, verfügt einfach auch über eine gute Schusskraft. Also ich finde, dass er so ein klassischer Wandstürmer, der einerseits Chancen generieren kann, der aber auch einen wuchtigen Schuss hat. Also was mir so als einzige Schwäche bisher aufgefallen ist, dass er wirkt manchmal ein bisschen faul in seinen Wegen und da hat manchmal auch Schwierigkeiten bei der Ballannahme. Das ist gerade so ein bisschen die Schwierigkeit, die er da gerade noch hat. Aber grundlegend einfach ein guter Mann. Da hat er praktisch in Karlsruhe, hat er eher eine relativ schwache Zeit gehabt. Dort hat er in 31 Spielen nur 3 Tore geschossen. Bei SC Paderborn in 29 Spielen immerhin 8. Aber ich glaube, in Karlsruhe ist er einfach auch an Hoffmann nicht vorbeigekommen und war dann am Ende auch relativ frustriert, muss ich sagen. Also insgesamt gesehen eigentlich ein guter Stürmer und wie ich ja schon im letzten Podcast sagte, zwar kein Stürmer Nummer 1, aber einfach so ein guter Stürmer Nummer 2, der einfach einen guten Knipser einfach auch neben sich braucht, dem er dann einfach auch Räume schafft oder dem er halt auch dann den Ball sichern kann. Wie habt ihr denn Babacar Gaye bisher gesehen?
Ist auf jeden Fall sehr präsent und kann da Bälle erobern.
Ja, genau.
Ob er jetzt der gute Knipser ist in so einem System, weiß ich nicht. Aber braucht man den in dem System?
Ja, also für mich ist Babacar Gaye oder bringt Babacar Gaye das fußballerische Können mit, was Paco Destro auch hatte, im Sinne als Stoßstürmer vorne ein Zielspieler zu sein. Also ich glaube, man kann ihn anspielen. Er kann durch seine Größe Bälle verlängern, Bälle verteilen. Ja, ich glaube auch, ein Techniker vor den Herren ist es auch nicht und der eine oder andere Ball springt so weit weg, wie wenn ich einen Ball zugespielt bekomme. Aber ich glaube, diese Position kann er gut, weil ich jetzt Paco Destro ihn angesprochen habe. Paco Destro war aber gleichzeitig natürlich auch ein Vollstrecker. Das sehe ich bei ihm nicht. Hat zwar jetzt auch das Tor gut geköpft gegen Sandhausen, aber man hat jetzt auch schon mal wieder im Spiel gegen Kiel gesehen, in echter Goalgetter wird es aber auch nicht werden. Ich glaube aber, Martin, du hast noch geschrieben an dem Tag, ich glaube, die Kieler Zuschauer waren ganz angetan von ihm, oder?
Genau, und zwar hat er auch im Kieler Publikum einige Fans gehabt, der Babacar Gaye. Ich war ja noch nach dem Spiel im Bus mit ein paar anderen Kielern und die hatten sich dann noch darüber unterhalten, was für ein toller Spieler doch Babacar Gaye heute gewesen wäre und was für ein Aktivposten. Und es ist ja schon bemerkenswert, dass auch so ein Stürmer so viel Lob bekommt. Und ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, dass Babacar Gaye regelmäßig auf Twitch aktiv ist.
Nein, erzähl.
Er ist nämlich ein Gamer und spielt da immer irgendwie FIFA Ultimate Team oder wie das heißt.
Siehst du, guter Mann.
als King ja, Baba oder ja. Wie findet man ihn? Also King Baba auf
das,
Twitch.
Das ist ja immer schwierig, wenn, wenn Fußballspieler ja, so viel zocken.
Na, da wird, na, vielleicht hat er ja nichts anderes zu tun.
Wer weiß, wer weiß.
Okay, zweiter Neuzugang hat in Kiel dann zum ersten Mal gespielt, Antonio Manze. Ich glaube, von der Anlage dann doch ein anderer Spieler. Ja, Tobias, du hast bestimmt was dabei.
Genau, also er ist einfach ein bisschen, er ist halt deutlich langsamer als der Game, aber er besticht eigentlich durch einen sehr, sehr guten Abschluss, durch einen sehr, sehr guten Kopfball, durch eine relativ gute Stärke und durch eine ja relativ hohe Sprungkraft. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein relativ kompletter Mittelstürmer, weil der, glaube ich, einfach alles hat, was man auch braucht, um in der zweiten Liga bestehen zu können. Also er ist jemand, der muss sich da, glaube ich, auch wohlfühlen, würde ich mal sagen. Ist aber auch in der Lage, auch in der Saison auch mal so seine 10, 12, 14 Tore zu machen. Also vierten jetzt vielleicht nicht, aber so, das ist so ein 10-Stürmermann. Und ich glaube, das ist dieser klassische Knipser, der aber auch gefüttert werden muss. Und mir ist auch gestern im Testspiel gegen Halle aufgefallen, dass die beiden schon sehr gut auch miteinander harmonieren. Also ich glaube, dass die beiden.
Ist das für euch jetzt das Duo, wo ihr sagt, damit werdet ihr happy und zufrieden, wenn die zwei von Anfang an spielen?
Ich denke, dass das wird das Duo sein, mit dem wir die versuchen, die Saison zu bestreiten. Na, also ich denke, das Duo ist es, denke ich mal, schon so im ist in Zweitliga Mittelfeld irgendwo auch anzusehen. Und mit dem, also seitdem der da ist, geht es mir auch hinsichtlich des Klassenhalts auch wieder ein bisschen besser.
Sehr gut. Trägt er zu deiner Lebensfreude bei. Sehr schön.
Man muss sagen, der war aber primär jetzt so eher im osteuropäischen Raum. Also gut, er war mal bei Nors, das ist natürlich in Frankreich, aber er war auch sehr viel so in Serbien und Kroatien und sowas unterwegs und auch mal in Ungarn. Der kam her von einem Verein, also der ist ja bloß geliehen, von NK Osijek. Ist er praktisch geliehen mit Kaufoption. Und das ist, glaube ich, ein kroatischer Verein. Ne? Okay. Und hat dort.
In der ersten Liga? Ja.
In der ersten Liga und hat dort eine Erstligist, hat dort in 44 Spielen 12 Tore und 5 Vorlagen erzielt. Kommt aber aus einem relativ schwachen Jahr, muss man ehrlich sagen.
Okay. Ja, also mir gefällt er auch so von der Anlage her. Ich glaube, trotzdem mit einer gewissen Grundschnelligkeit, was ja, so hatte ich es ja verstanden, immer so eine Grundvoraussetzung ist für Spilewski als Coach neue Spieler einzustellen. Könnte ich mir wirklich auch gut vorstellen, dass er das eine oder andere Tor dann macht. Gegen Kiel leider noch nicht, aber jetzt im Testspiel ja gegen Halle ja zum Glück dann auch sich ein bisschen Selbstvertrauen geholt. Ja, Testspiel gegen Halle, da sind wir auch schon gleich bei einem, vielleicht Neuzugang, Nikola Tesla Trujic. Wie habt ihr ihn denn gestern gesehen? Ich habe nichts von dem Testspiel gesehen. Tobias, es klang so, du hast das Spiel gestern gesehen. Ich glaube, zur Halbzeit wurde eingewechselt, habe ich nur mehr eingelesen und hat dann in den ersten 10 Minuten 2 Tore gemacht. Was ist das denn für ein Typ? Wo spielt er denn überhaupt, auf welcher Position?
Nein, der ist im Link, ist auf der Außenbahn zu Hause und es ist primär, das ist ein Linksaußenspieler, kann aber auch rechtsaußen und im Notfall auch mal Mittelstürmer spielen. Und es ist ein sehr beweglicher und auch sehr, sehr sprintstarker Stürmer, der auch sehr gern auch in die Tiefe des Raums, sag ich jetzt mal, geht, der relativ stark ist. Ich habe relativ wenig Informationen bloß über ihn gefunden. Also er verfügt über ganz, ganz passable Flanken, über einen ganz, ganz passablen Abschluss und ist aber auch einer, der relativ aus der Kalten auch mal abziehen kann. Also der einfach auch wesentlich mehr Gefahr auch als ein. Also Zielinski ist auch ein guter, aber der ist halt nicht so super torgefährlich. Und das ist eher so die torgefährlichere Variante. Ich lese aber ein bisschen rausgefangen, dass sicherlich die Mentalität bei ihm, glaube ich, nicht die beste ist, das sag ich jetzt mal. Und mir ist halt auch aufgefallen, dass das halt ein ganz schöner Wandervogel ist. Also der war in Israel, ist das schon gewesen, der ist in Slowenien gewesen, in Rumänien ist er gewesen, aber da war ja bestimmt schon bei so um die 10 Vereine in den letzten 10 Jahren und ist auch selten wirklich lange geblieben. Also er hat zum Beispiel hier, er hat auch mehrfach auch mal innerhalb des Vereins irgendwie oder innerhalb eines Jahres auch mal die Vereine gewechselt. Also das ist ein Wandervogel und sein letzter Verein ist Larissa gewesen und da ist er seit dem 5.4.2021 vertragslos gewesen. Da kenne ich jetzt nicht die Hintergründe, ob die vielleicht insolvent gegangen sind oder ob er da einfach auch wegen Disziplinlosigkeit auch rausgeschmissen wurde. Das weiß ich natürlich nicht. Also das wäre jetzt auch alles bloß gefährliches Halbwissen, was ich jetzt hier äußern würde.
Ich hatte mich gestern Abend auch mal eingelesen. Ich glaube tatsächlich, dass er bei einigen, ich glaube nicht beim letzten, aber so bei einigen Vereinen war, wo wirklich der Vertrag aufgelöst wurde, weil der Verein, die Mannschaft in die oder der Verein in die Insolvenz gegangen ist. Ich glaube sogar auch beziehungsweise bei einem Verein stand, dass er den Vertrag gekündigt hat wegen eines Disputs mit Fans. Krieg's jetzt nicht mehr genau hin, bei welchem Verein das war, aber auf jeden Fall in Osteuropa, wo er da unterwegs war. Und ja, die Geschichte dahinter war wohl, dass der Verein Europacup Quali gespielt hat, Qualifikationsspiel, und dort aber verloren hat und rausgeflogen ist. Und die Fans waren der Meinung, dass Nikolaj Trujic daran schuld wäre, dass der Verein jetzt nicht im Europacup spielt. Und wie es vielleicht auch manchmal in Osteuropa zugeht, dass dann doch die Fans auch mit mehr Macht ausgestattet sind, als es vielleicht in anderen Ländern der Fall ist. Sind die Fans in die Kabine gegangen und hätten ihn wohl auch täglich angegriffen und ihn sozusagen ja so körperlich zur Rede gestellt. Ja, und das war wohl dann das letzte Spiel, was Trujic für diesen Verein gemacht hat. Also ich glaube, wenn er die Geschichte in der Auer Kabine dann erzählt, wenn wir ihn verpflichten, wohin dann auch so eine Fanleidenschaft führen kann, gibt vielleicht der Mannschaft dann nochmal so die restlichen 5% mehr Motivation, um dann vor dem gefeit zu sein, dass das im Erzgebirge passiert, was ich ja glaube, was nie passieren wird. Aber ich bin mal gespannt, noch ein offiziell ein offensiver Spieler. Ich glaube, da sind wir schon aktuell relativ gut ausgestattet. Wir haben heute relativ wenig über gar nichts über Nicolas Kühn gesprochen, der ja jetzt zwar auch zuletzt verletzt war, aber der eigentlich ja so ein bisschen bisher unser Königstransfer war, bisher aber ja relativ wenig zeigen konnte, weil er eben auch die letzten Spiele verletzt war. Umas Jaric, Antonio Jončić, der auch gute Ansätze jetzt in den letzten Spielen hatte. Ich glaube, offensiv sind wir jetzt schon sehr, sehr gut ausgestattet, jedenfalls von der Quantität her. Jetzt muss nur die Qualität auf den Platz gebracht werden. Was mir halt so Kopfzerbrechen noch bereitet, ist eben die Defensive, wo wir nichts jetzt getan haben in der Transferperiode und wo für mich aber schon auch ein Hauptgrund mit zu sehen ist, zu suchen ist, warum wir jetzt Letzter sind. Da können wir vielleicht nochmal, wenn wir jetzt die Neuzugänge schon besprochen haben, uns nochmal mit den Abgängen beschäftigen, denn natürlich muss man sich die Frage stellen lassen. In den letzten Jahren hat man relativ sicher immer den Klassenerhalt geschafft mit Namen wie Kalicero Rizzuto, Steve Breitkreuz oder Paco Testroh. Die spielen jetzt alle bei anderen Vereinen und ich sag mal, wenn man so den Blick mal auf die Abgänge werfen wollen, auch relativ erfolgreich. Also kurz gesagt, Rizzuto hat seinen Stammplatz in Rostock gefunden und spielt mit Rostock auch bisher eine gute Runde. Hat sich jetzt das Nasenbein gebrochen, gute Besserung an dieser Stelle, aber hat wirklich einen guten Auftritt gehabt und einen guten Einstieg hier gehabt. Steve Breitkreuz spielt Innenverteidigung beim Tabellenführer der zweiten Liga, SSV Jahn Regensburg,
Hat ein Tor
spielt
gemacht
jedes
gegen
Spiel
Schalke.
über 90 Minuten, hat ein Tor gemacht gegen Schalke, was er 4-0, 4-1 oder irgendwie gewonnen haben. Also rasieren aktuell
4-1.
alles in der Liga. War, glaube ich, ob es in dem Spiel war oder in anderen, auch in der Mannschaft des Tages vom Kicker. Top, ne? Und das ist natürlich was, wenn man sieht, wie unsere Innenverteidigung manchmal rumeiert. Das war schon ein herber Verlust. Und dazu noch Niklas Jeck, der, ich glaube, ein Spiel letztes Jahr gespielt hat mit irgendwie 2 Minuten im Spiel gegen Paderborn, die letzten paar Minuten. Niklas Jeck mit seinen 19, 20 Jahren spielt jetzt erste luxemburgische Liga, was jetzt kein hohes Niveau ist. Aber auch da, glaube ich, zweiten, dritten Platz, hat seinen festen Stammplatz da. Ob er jetzt Innenverteidigung spielt oder defensives Mittelfeld, weiß ich nicht. Aber auch da hat Niklas Jeck seinen Verein gefunden, wo er regelmäßig spielt und ruft dort auch seine Leistung ab. Ich glaube, auch ein Tor gemacht, auch in der Mannschaft des Tages einmal gewesen. Klar, auch da anderes Niveau, ganz klar zu sehen. Aber auch das ist ein Spieler, den man weggegeben hat, der jetzt, finde ich, in Aue fehlt, weil man einfach dann diese Alternative nicht mehr hat. Und ich glaube, es ist notwendig, mal diesen Blick zurückzuwerfen, das tut schon weh. Oder wen vermisst ihr am meisten von den genannten, Tobias?
Also ich vermisse natürlich Steve Breitkreuz. Also da klar, da war natürlich in der letzten Saison natürlich auf seinen Außenpositionen total verschenkt, aber er ist natürlich aufgrund auch seiner enormen Pressing-Resistenz und auch seiner guten Balleröffnung auch natürlich für die zweite Liga, auch für Aue natürlich eigentlich ein Top-Verteidiger und wäre der nicht so häufig verletzt gewesen. Wäre das auch ein Bundesligaspieler geworden, da bin ich mir relativ sicher. Also ich vermute nach wie vor, dass es hier eigentlich ums Geld ging, denn sportliche Gründe können es eigentlich nie gewesen sein. Da bin ich mir relativ, also es ist nur Vermutung, nur meinerseits, aber ich bin mir relativ sicher. Bei Calogero Rizzuto ist es so, ich glaube, seine Zeit in Auer war einfach auch abgelaufen. Also ich denke, ich habe den immer sehr gemacht, das ist so ein kleiner Terrier immer gewesen. Und aber so bist du auch, was so Flanken angeht und sowas. Also der war einfach dann der war irgendwann vielleicht auch, nicht ausgebrannt ist vielleicht der falsche Begriff, aber das war einfach so, das Profil hatte sich einfach ein bisschen abgeschliffen in Aue. Und natürlich halt auch Paco Testro, aber das Thema, das ist ja jetzt auch in vielen Foren aufgemacht worden. Es ist natürlich schade, aber ich weiß halt auch nicht, ob es jetzt auch mit Paco Testro jetzt besser gelaufen wäre. Das kann ich jetzt nicht, aber leider keine Glaskugel, die ich befragen kann.
Ich glaube, bei Rizzi, wie in so einer Beziehung, man hat sich da auseinandergelebt und ich glaube, beide waren dann auch einverstanden damit, dass man jetzt getrennte Wege geht. Ist halt manchmal so. Aber ich glaube, man ist ja schon in Guten gegangen und hat vielleicht auch einen der Besserverdiener, wenn man jetzt mal so auf die Zeit vor Corona sieht, wo wahrscheinlich dann auch Verträge abgeschlossen wurden, vielleicht auch von der Paywall herunterbekommen. Ja, Martin, Tobias hat es gerade angesprochen, Martin, dass die Personalie Paco Destro ist, glaube ich, schon nochmal eine, die man sich nochmal angucken kann. Es gab einen interessanten Podcast, wo Paco selbst drin war und auch nochmal so die Wechselzeit, die Zeit jetzt im Sommer beschrieben hat. Magst du da vielleicht nochmal die Hörerinnen und Hörer abholen, was er dazu berichtet hat? Kannst du dazu was sagen?
Ich glaube, das war der Rasengeflüster-Podcast. Das ist ja von
irgendwas von Dresden, ne?
Von dem Jens Umbreit oder wie der heißt, der auch irgendwie da Dynamo-Reporter ist. Und Jens Umbreit heißt der. Der auch diese Gespräche da immer von Dynamo moderiert, weiß gar nicht, wie das heißt. Dieser 1953-Talk, den kennt er wahrscheinlich auch,
ja,
ne?
Ja, ja, genau.
Da ist er von bekannt. Ich glaube, er ist, glaube ich, auch bei Radio Dresden oder so. Wie auch immer. Da hat Paco Testro halt so ein bisschen über seine aktuelle Situation gesprochen und da hat er dann auch gesagt, wie das Ende in Aue wohl verlief. Also er kam wohl von seiner Corona-Erkrankung wieder. Also er war auch wirklich infiziert und nicht nur irgendwie in Quarantäne und er hat dann wusste dann nicht so genau, wie es läuft, hat dann den Trainer um ein Gespräch gebeten und da hat der Trainer ihm wohl offenbart, dass es in Aue nicht weitergeht. Und ja, dann in ganz Kurzform hat er seinen ehemaligen Kumpel Dennis Diekmeyer angerufen. Die hatten irgendwie bei Werder Bremen zusammen gespielt. Und Dennis Diekmeyer hat dann dem Sandhäuser Sportdirektor gesagt, oh, Paco Testro ist verfügbar. Und so kam dann dieser Transfer nach Sandhausen zustande, weil Sandhausen dann halt auch Aue angefragt hatte. Und wir hatten ja auch schon mal in einem anderen Interview gehört, dass der Wechsel ja so schnell auch verlaufen ist, dass Helge Leonhardt ja gar nicht eingebunden war, weil er zu dem Zeitpunkt in der Türkei im Urlaub war. Ja, und ansonsten gerne mal in den Podcast reinhören. Es geht auch um seine weiteren Vereine. Es geht auch viel um Dynamo. Dynamo sieht da super positiv. Und Schalke Bremen, naja, geht es halt ein bisschen weniger darum. Auch sehr interessant auf jeden Fall, wie emotional nah noch Paco Testro an Dynamo dran ist. Und eine andere Sache, die mir noch hängen geblieben ist, wie er so die Auer Mannschaft beschreibt. Und zwar meint er so, dass die in Aue immer mit einer relativ alten Mannschaft gespielt hätte. Und die alte Mannschaft sich dadurch ausgezeichnet hätte, dass jeder relativ viele Verletzungen gehabt hätte. Und oft so Aue die letzte Chance war, nochmal zweite Liga zu spielen. Das finde ich eine interessante Innenperspektive, weil so habe ich es eigentlich nie wahrgenommen in den letzten Jahren. Klar hatten wir immer einen relativ alten Kader, aber wir hatten ja jetzt auch einfach Spieler, die mitgealtert sind sozusagen, die seit dem Aufstieg da waren und jetzt einfach Ende 20 auf einmal waren, weil sind Anfang 20 nach Aue gekommen. Ja, das kann man sich auf jeden Fall mal anhören.
Ja, also verlinken
wir. Spannende Perspektive auf jeden Fall.
Kann man sich echt nochmal gut anhören, obwohl es ein halber Dynamo-Podcast ist. Aber trotzdem finde ich es echt schön, wenn er auch in so ein Forum geht. Vielleicht hätte man auch mal einladen sollen, dann hätte er bei uns die ganzen Sachen erzählt. Also wirklich spannend zu hören. Und aber auch trotzdem, klar, Dynamo-Leidenschaft lässt sich nicht verleugnen. Aber auch schon sehr viel Positives über Aue gesagt. Auch nochmal so dieses Thema vor 2-3 Jahren, als er dann nach Aue kam, wo er bei Dynamo auf dem Abstellgleis war. Das ist schon mal schön noch zu hören und da hat er auch viel Aue zu verdanken und sagt das tatsächlich auch in dem Podcast und da ist schon viel Dankbarkeit drin. Sagt auch, die letzten wenigen Tage waren dann eben unschön, aber die Jahre davor, die waren wirklich auch sehr schön und der Familie hat es gefallen und alle waren happy und umso enttäuschter dann tatsächlich, als man dann eben hörte, dass man nicht mit ihm plant, ob jetzt wirklich der Coach gesagt hat, du hast keine Chance mehr hier in Aue und wirst nicht mehr spielen oder ob es irgendwie eine andere Aussage, die irgendwo dazwischen liegt, im Sinne, du bist vielleicht jetzt, hast nicht mehr die Rolle, sehe ich nicht mehr in dir, die du vielleicht in den letzten Jahren hattest, sondern vielleicht eine andere. Das sei mal dahingestellt. Wenn ich aber natürlich höre, dass Helge Leonhardt in dem Deal nicht eingebunden war, das kann ich dann tatsächlich nicht verstehen, weil es geht halt auch um Ablöse. Und die 200.000, die im Raum stehen, sind für mich viel zu gering für Paco Destro. Gerade in Zeiten von Corona, wo jeder Euro zweimal umgedreht werden muss, muss man als Verein auch gucken, dass man eben auch eine entsprechende Ablöse bekommt. Und ich glaube, da steckt noch mehr dahinter. Und jetzt haue ich mal noch eine These raus, dass für mich, und man sieht es ja auch in der aktuellen Spielanlage, kann man einen Paco Destro aus dieser Mannschaft heraus sportlich nicht einfach herausnehmen. Gerade wenn man mit Florian Krüger den Kompagnon gehen lässt, ja auch vollkommen in Ordnung und auch mit 1 Million, was ja vorher ausgemacht war, alles in Ordnung. Aber dieses Sturm und Duo war eines, das war das Beste in der Nachwendezeit, was Aue hatte. Das dann, wenn einer geht, auch noch den zweiten gehen zu lassen, weil man sagt, er passt nicht mehr ins System, das glaube ich immer noch nicht. Das passt für mich nicht zusammen. Ich finde, wenn man jetzt über Babacar Gaye in der Rolle spricht und davor einen Paco Destro hatte, der die Rolle genauso ausgefüllt hätte als Stoßstürmer plus noch die Vollstreckerqualitäten hätte, kann ich mir sportlich nicht vorstellen, dass jemand es nicht sieht, dass Paco Destro ein guter Zweitligastürmer ist, obwohl er auch 30 ist. Jetzt sprechen wir bei Nikolaj Trujic, der Probespieler, der jetzt dabei ist, der ist 29, also das ist jetzt dann ähnliches Kaliber. Ich glaube, und das ist meine These, es hat ganz stark auch finanzielle Gründe gehabt, dass gerade Corona echt extrem in die Bilanz reingehauen hat, in die finanziellen Möglichkeiten, die Aue hat, reingehauen hat. Und man dann eben auch, ich glaube, schweren Herzens mit einigen Spielern sprechen musste, die einfach vielleicht vom Gehaltsgefüge am oberen Ende sind. Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass ein Paco Destro, das wahrscheinlich auch ein Steve Breitkreuz auch mit dazugehört haben, vielleicht auch ein Caligiuri Rizzotto, wo man sagt, wir können nicht anders, als jetzt diesen Weg zu gehen. Wir müssen neue, junge Spieler holen, die man einfach mit dem Sprungbrett zweite Liga hier nach Aue holen kann, aber die eben einen entsprechenden Bruchteil nur für deines Gehalts bekommen, um Aue zu gesunden, um Aue finanziell irgendwo am Überleben zu halten. Wir hatten uns auch mal angeguckt, können wir vielleicht kurz nochmal drüber sprechen. Tobias, du hast gefunden, bei der DFL gibt es einen Finanzbericht von allen 18 Zweitligisten, wie deren letztes Geschäftsjahr lief, aufgrund der Zahlen. Und sieht man eben auch, Aue mit 3,4 Millionen Verbindlichkeiten aktuell oder am Ende der Saison.
Da der vorletzten, halt die, ne? Das ist ja, das fehlt ja jetzt nur eine ganze Saison.
Das stimmt, da kommt noch die Corona-Saison noch dazu. Das haut, glaube ich, schon voll rein und die Zuschauereinnahmen, die fehlen extrem und klar kann man einiges mit Gehaltsverzicht tun und da hat ja auch die Mannschaft einiges getan, wie es so man irgendwie so ja im Buschfunk hört. Aber auch da, glaube ich, hat man ja auch gehört, da gab es einige Diskussionen in der Mannschaft und auch zwischen Mannschaft und Verein. Ich glaube, ganz stark spielt dieses Finanzthema hier mit rein, warum die Mannschaft aktuell auf dem Platz steht, die wir aktuell sehen. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Seht ihr das ähnlich oder könnt ihr das nachvollziehen, meine These?
Ich glaube schon, dass das eine sehr, sehr valide These ist. Also ich glaube, dass wir hier, was ich auch im Radio schon sagte, auch eher mit einem finanziell ganz schön abgespeckten Kader natürlich einfach auch spielen. Und dass, glaube ich, wir diesen Umbruch einfach auch einleiten mussten, weil ansonsten die finanzielle Situation einfach für Aue zu prekär geworden war. Wir haben nur 3 Millionen Verbindlichkeit. Ich glaube, bei anderen Vereinen ist es natürlich wesentlich eklatanter. Aber ich bin ja eigentlich bis zu dem Finanzbericht eher davon ausgegangen, dass Aue ja gar keine Verbindlichkeiten hat und dass wir die ja immer gut gewirtschaftet haben. Na, also
das Problem bei Verbindlichkeiten ist doch auch, was das Vermögen ist, das da gegenübersteht. Und es ist einfach in Aue nicht viel, weil was ist denn das Vermögen? Man hat kein Stadion. Ich weiß gar nicht, ob einem das Trainingsgelände gehört. Also Immobilien sind sowieso nicht viel wert und Spieler zu verkaufen ist halt auch immer schwierig.
Ja, exakt. Und das macht ja einfach auch gerade die große Krux. Und deswegen kann ich auch viele Diskussionen jetzt auch in diversen Auer Fanforen auch wirklich echt nicht mehr nachvollziehen. Also weil Aue ist kein reicher Verein und ich glaube auch gerade in Aue, wo man viel mehr auf die Zuschauereinnahmen angewiesen ist, das war das letzte Jahr einfach, der Saison einfach auch eine mittelschwere Katastrophe. Also
und jetzt, ich glaube, sind die Zuschauer wieder da. Du hast 6.000 im Schnitt, 6.000, 7.000.
Ja, das ist richtig. Und davon hast du vielleicht so 500 Dauerkartenbesitzer. Aber grundsätzlich
500.000 Dauerkartenbesitzer kann nicht, das sind mehr.
Denkst du nicht?
Ich glaube, also, da denkst du? Waren es nicht 3.000, so die Größenordnung?
Mhm, ja. Okay, also das heißt also circa 3.000, weil es halt, also weil sich halt auch viele auch an den Corona-Regelungen dann halt irgendwie stören und dann haben wir jetzt so einen schlechten Saisonstart hingelegt. Ich meine, das die Auer Fanforen, das kocht, also das kocht wirklich, also da werden ja gefühlt minütig irgendwelche Posts aufgemacht, wo auch mit den Trainer hergezogen wird, wo irgendwie auch dran Schepelewski geht nach Sibirien zurück und sowas oder also. Ich finde das alles irgendwie gerade eine sehr ungünstige Mischung. Also es ist, der Kessel kocht halt auch wirklich. Na, und ich glaube, alles in allem befindet sich gerade der Verein just in diesem Moment eigentlich in keinem guten Zustand. Also gerade was diese Fanszene auch angeht. Und auch finanziell.
Man ist halt sehr nervös. Ne? Also finanziell genau, also das, um das noch abzuschließen, können wir ja auch verlinken, wo man das auf der DFL-Seite sieht, die Geschäftskennzahlen von 2020, einmal komplett über alle aktuellen Zweitligisten, wo man auch sieht, also ganz unterm Strich Richtung Jahresüberschuss, Fehlbetrag, da haben wir einen kleinen Überschuss noch drin. Ich glaube sogar, das war auch schon mal in der Presse und hat auch schon der Verein mal veröffentlicht, aber also für mich die Verbindlichkeiten von 3,4 Millionen, die waren jetzt neu. Wenn man sich die anderen Vereine anguckt, da gibt es auch schon KSC mit 18 Millionen Negativ, also Fehlbetrag, 18 Millionen Fehlbetrag, Hannover 11 Millionen Fehlbetrag, Ingolstadt mit 7, 8 Millionen Fehlbetrag, Schalke 04 mit 53 Millionen Fehlbetrag. Also da sind wir schon auch finanziell noch, sagen wir mal, wenn man auch mit gut und schlecht hier arbeiten will, relativ gut. Gibt natürlich auch einige, die einen besseren Überschuss haben, aber ja, ein Jahr zurückgeblickt, da geht es uns finanziell so einigermaßen okay, wir können es einigermaßen über Wasser halten. Jetzt das letzte Jahr, die letzten 12 Monate sind da noch nicht mit drin. Das ist ja aber während Corona nicht viel besser geworden. Ne? Und da glaube ich, spielt das auch in diese ganze Kadersituation irgendwo mit rein, dass auch Helge irgendwo auch eben auch dem neuen Coach mitgegeben hat. Es bleibt nichts anderes übrig, als eine neue Mannschaft, neues Team zusammenzustellen und du hast jetzt die Freiheiten, das zu tun, aber das Budget ist X und das X ist auf jeden Fall viel, viel kleiner, als es vielleicht ein Schuster oder die Manager oder die Coaches vorher hatten.
Eine Sache möchte ich übrigens noch ergänzen zu dem Testro-Podcast. Paco hat erzählt, dass er Florian Krüger dazu geraten hat, nach Bielefeld zu gehen, weil Paco da ja auch mal gespielt hatte.
Das ist ja naheliegend, ne? Genau. Ich glaube, er hat eine sehr gute Zeit da auch in Bielefeld gehabt, ja. Und auch da nochmal, da haben wir jetzt noch nicht geguckt, ehemaligen, ich glaube, er hat auch seine ersten Bundesliga-Minuten gesammelt. Ich glaube, ist eingewechselt worden. Jetzt auch zum letzten Mal, glaube ich, auch von Anfang an gespielt. Jetzt noch kein Tor geschossen, aber ich glaube, er ist ganz happy aktuell, oder?
Davon ist auszugehen. Ich meine, Bielefeld ist ja auch jetzt nicht ganz so schlecht gestartet.
Lässt sich ja auch seinen Instagram-Stories dann immer heraushören, dass er da ganz stolz ist, jetzt Bundesligaspieler zu sein. Soll er ja auch sein. Ist ja alles gut. Okay. Ja, wir schauen nochmal, ob es jetzt mit Trujic dann etwas wird, ob man ihn noch gut leihen wird man ihn nicht können, weil er vertragsfrei ist. Das heißt, man müsste ihn ja nicht kaufen, sondern fest anstellen. Aber da kann man ja vielleicht auch mit einer kurzen Laufzeit bis Ende diesen Jahres auch einiges tun. Ja, meine Bedenken habt ihr schon gehört, ob man jetzt noch einen zusätzlichen offensiven Spieler braucht oder nicht mal mit dem offensiven Kader umgeht, den man jetzt aktuell hat, sich einspielen lässt und doch nochmal eher auf der Defensive hätte was tun sollen. Sei mal dahingestellt, schauen wir mal. Es gibt sicherlich auch auf den hinteren Positionen noch einige vertragsfreie Spieler, wenn es dann doch in den nächsten Spielen sich auch durchzieht, dass wir da große Probleme haben. Okay, dann verlassen wir mal die aktuelle Mannschaft, beziehungsweise können vielleicht noch, das haben wir noch vergessen, die nächsten zwei Spiele uns angucken. Es stehen zwei Heimspiele bei uns vor der Tür, sicherlich auch nicht leicht, wenn man sich die Namen anschaut, aber ich würde gerne in diesem Jahr nicht mehr auf Namen schauen und auf Namen abzielen, wie stark diese Mannschaften sind, wenn man sich jetzt die Tabelle anguckt mit Dresden, Paderborn und Regensburg ganz vorn, sieht man, darauf kann man nichts geben. Wir spielen jetzt gegen Düsseldorf und Paderborn. Und ja, Tobias, du hast dir vielleicht unsere nächsten Gegner auch schon mal wieder angeschaut.
Genau, also wie gesagt, ich glaube, Aue hat diese Saison ohnehin nur noch Endspiele und wir gucken natürlich uns jetzt Düsseldorf an und ich denke,
Ist aber ein
also wir haben
bisschen viel
bisher einen.
Dramatik, oder? Nur noch Endspiele.
Ja, also bisher, aber du weißt doch,
Nein,
ich habe doch, ich habe.
ich finde, das ist doch auch eines der Probleme, was man jetzt hat. Man überbewertet dieses
Ja.
Sandhausen-Spiel so. Weißt du so, das sind die fehlenden 3 Punkte, die für die Misere verantwortlich sind. Aber die Gründe sind ja viel tiefer gehen, ne?
Ja, natürlich. Und ich glaube aber dennoch, dass es halt auch Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag eben werden wird.
Ja.
Und ich glaube, also das ist ja so ein bisschen genau die Befürchtung, die ich da auch habe. Definitiv, wir haben jetzt gegen Düsseldorf 21 Spiele, davon haben wir 4-mal gewonnen, 3 Unentschieden und 14-mal hat Düsseldorf gewonnen. In der letzten Saison haben wir Hin- und Rückspiel jeweils 0-3 verloren. Der Trainer von Düsseldorf ist in dieser Saison Christian Preußer und die Kenner des ostdeutschen Fußballs werden natürlich wissen, dass der eine kleine Trainerikone bei Rot-Weiß Erfurt gewesen ist. Du müsstest den da eigentlich kennen, oder, Martin? Christian Preußer?
Sagt mir nix.
Der war Trainer bei Rot-Weiß Erfurt, war da dort Co-Trainer, Interimstrainer und leitet auf Fußballschule. Und es ist jetzt sozusagen für 4 Saisons auch Trainer vom SC Freiburg 2 gewesen und gilt eigentlich auch als großes Trainertalent. Und die sind ein bisschen durchwachsen reingestartet. Also ich weiß jetzt nicht, wie sie jetzt gegen Schalke gespielt haben,
1-3
aber gegen
verloren.
Dantau. 1-3, also definitiv dort ist also richtig Druck auf den Kessel. Also insgesamt gesehen haben wir damit jetzt 3 Niederlagen, einen Sieg und ein Unentschieden. Und das Spannende ist ja, dass sie viele Torchancen generieren, haben sie einen Expected Goal Wert von 1,41, haben aber eine relativ niedrige Conversion Rate von ca. 9%. Na, und auch gerade auswärts lassen sie auch relativ viele Torchancen zu. Also das sind sie eher so hinteren Mittelfeld irgendwie auch anzusehen. Genau, was lässt die sagen? Also, sie haben sich eigentlich super verstärkt. Also, sie haben jetzt den Felix Klaus, der war ja ausgeliehen von Wolfsburg, haben sie sich jetzt fest gekauft. Sie haben sich noch den Kalatnare geholt, den Ao Tanaka aus der J-League und natürlich auch Nedeslu sozusagen aus der nicht bulgarischen Liga, sondern aus der rumänischen Liga. Und haben aber auch relativ namhafte Abgänge gehabt. Zum Beispiel Kenan Karaman ist zum Beispiel zu Beşiktaş in die Super League gewechselt. Kelvin Ofori ist halt auch ist zu Paderborn gewechselt. Also da muss man schon sagen, das sind schon noch einige Abgänge. Insgesamt, ich habe mir heute mal zwei Man-to-Watch rausgesucht, denn in den ersten Spielen war Christoph Klare in seiner Position auch als Innenverteidiger. Der ist 20 Jahre jung, hatte eigentlich sehr, sehr gute Spiele gemacht, war, glaube ich, eher bloß auch als Ergänzungsspieler gedacht. Also ist ein sehr starker Spieler, ist auch als auch jemand mit der relativ guten Übersicht und relativ guten Zweikampfwerten. Aber der große Man to Watch, das ist natürlich Felix Klaus aus meiner Sicht einfach absolut ein, ja, also ein Bundesligaspieler, der einfach wahnsinnig gut passen kann, der einfach eine krasse Schusstechnik, der einfach auch noch schnell ist und der aber auch eine über enorme Beweglichkeit einfach auch verfügt. Und dieser Mann ist natürlich im rechten und linken Mittelfeld natürlich auch total gefährlich und den kann man in gewisser Weise ja auch als den Unterschiedsspieler von Düsseldorf auf ansehen. So oder so, denke ich aber, ist bei Düsseldorf richtig, richtig Druck auf dem Kessel. Und das können wir nutzen. Und ich glaube, in der aktuellen Situation, vielleicht auch mit taktischen Umstellungen unsererseits, können wir gegen Düsseldorf vielleicht auch auch ein Unentschieden holen oder mit sehr, sehr viel Glück sie vielleicht sogar auch schlagen.
Was tippt Martin?
Du hast noch einen Spieler vergessen. Die haben noch einen Stürmer geholt, Robert Bocenik von Feyenoord Rotterdam.
Ah,
Mittelstürmer.
okay, stimmt. Ah, stimmt, den habe ich vergessen. Tut mir leid, aber.
Ja, ich kann die schwer einschätzen, die Düsseldorfer. Die sind natürlich jetzt aktuell nicht besonders gut in Form. Aber letztes Jahr waren sie so die beste Mannschaft in Aue, ne? Und die Statistik gegen die sieht halt auch nicht gut aus. Deshalb sage ich mal 0 zu 1.
Ich glaube, wir gewinnen 1-0. Hau ich mal raus. Paderborn, nächstes Heimspiel.
Paderborn, genau. Das nächste Heimspiel, das am 19.09.2021, ich bin in den nächsten Wochen wieder viel in Aue, gegen die haben wir eine ausgeglichene Statistik. Das heißt also, wir haben 18 Mal gegen sie gespielt, 8 Siege für Aue, ein Unentschieden und 9 Siege für Paderborn. Letzte Saison das legendäre 3:8. Im Rückspiel war es, glaube ich, auch Schusters Ende gewesen ist. Und natürlich, also, und die auch das Hinspiel haben wir mit 2:1 verloren. Der Trainer ist Lukas Kwasniok. Das ist eigentlich, der sollte auch mal Trainer in Aue werden. Es gilt als großes Trainertalent und er setzt auf einen aktiven, laufintensiven und dominant offensiven Spielstil auf mit einem richtig knallharten Gegenpressing. Ja, also das ist so, der spielt auch gerne das, was Aue irgendwie auch gerne können wollen würde. Und da muss man einfach sagen, die spielen eine relativ defensiven Taktik, also häufig mit einer Viererkette, also häufig mit einem 4-2-3-1. Das macht aber häufig Sinn, weil sie nämlich ganz doll darauf setzen, sozusagen halt auch über das Gegenpressing auch den Ball zu erobern und dann blitzschnell auch nach vorne, und sich muss ja auch noch nach vorne zu spielen und dann dort einfach ihre Tore zu schießen. Und die definitiv ist es also so, trotzdem generieren sie relativ wenig Chancen. Sie haben also eine Expected Goal-Rate wie uns von 0,51. Lassen aber auch relativ wenige Chancen einfach auch zu. Und ganz wichtig ist man sagen, sie haben sich natürlich auch einfach stark verstärkt. Sie haben sich einen Chris Hürich von Dortmund 2 geholt, sie haben sich den Jonas Karls geholt, sie haben sich den Markus Diepermann geholt, den Marcel Melem haben sie sich geholt, den Felix Platte. Also die haben sich wirklich auch bombastisch, oder ja auch einen Fabrice Hartmann von RB Leipzig, auch wenn er in der Bus geliehen ist. Und sie haben natürlich aber auch Leute einfach abgegeben. Sie haben zum Beispiel den Sebastian Schonlau nach Hamburg abgegeben, den Sebastian Vassilidis, und auch den Christopher Antwi Adway auch von Bochum und natürlich auch Marco Terrazino. Und ich finde, der für mich erstaunlichste Spieler ist eigentlich Sven Michel, denn dieser Typ ist einfach ungemein schnell und der passt einfach wunderbar auch in ein gegenpressing-orientiertes Konterspiel, weil der ist unglaublich schnell, der hat eine unglaubliche Schusskraft und der verfügt über einen auch für Zweitliga-Verhältnisse sehr, 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 sehr gutes Stellungsspiel. Der hat auch bisher in 5 Bundesliga-Spielen, hat er schon viermal getroffen und 2 Vorlagen gegeben und auch im DFB-Pokal habe ich ihn ja auch gegen Dresden bewundern können. Da hat er auch noch ein Tor geschossen. Also ist einfach definitiv einfach ein guter Distanzschütze und hat verfügt über einen außergewöhnlichen Außenrissschuss. Also von daher, ich glaube, gegen Paderborn wird es auch relativ schwer werden. Aber ich glaube, Paderborn kann man vielleicht auch zu Hause halt auch schlagen.
Glaubst du das auch, Martin?
Also, wenn ich mir den Sturm angucke, die haben ja nicht nur Pröger und Michel, die haben ja auch noch Srebeni. Und also der Sturm ist, glaube ich, der beste Sturm der zweiten Liga mit. Und ich.
Definitiv, ja.
Ich weiß es nicht. Also Dynamo hat sang- und klanglos 0-3 gegen dich verloren. Warum sollte Aue da stabiler stehen? Also ich sehe für die nächsten beiden Spiele nicht. Ich sehe für die nächsten beiden Spiele nicht, wie man da irgendwie gewinnen kann. Mit Glück holt man vielleicht einen Unentschieden aus einem der beiden Spiele.
Aber wenn du es halt das Beispiel nennst, Dynamo hat auch, glaube ich, am Pokal Paderborn geschlagen zu Hause. Ne? Und dann, gut, ich glaube, eine Woche später dann halt 3-0 sagen, klanglos verloren. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, Paderborn ist stark dieses Jahr. Da gibt es für uns nichts zu holen. Ich glaube, da verlieren wir auch. Gut, schade.
Ja,
dann
also
schauen wir mal. Ja.
Wir müssen dann einfach auch gucken, wenn jetzt also die nächsten beiden Spiele einfach Stück weit auch nicht gewonnen werden, wie sich auch die Stimmung im Umfeld dann einfach auch entwickelt. Also ich glaube, die wird ja, der wird noch mehr Unruhe einfach auch entstehen.
Das wird ja eine Überraschung, wie sich die Stimmung denn entwickeln wird, wenn wir da zweimal verlieren.
Und dann spielt man in Regensburg.
Und dann kommt, glaube ich, der HSV. Aber das, glaube ich, darf jetzt keine Ausrede für uns sein in diesem Jahr. Wir haben immer, das nächste Spiel ist das schwerste, 5 Euro ins Phrasenschwein. Ich glaube, danach können wir jetzt nicht gehen. Wir sollten Ruhe bewahren. Das würde ich ganz gerne auch an alle Hörerinnen und Hörer mitgeben. Vertrauen in die Mannschaft zu haben. Vertrauen, dass da ein Coach ist, der wirklich auch hier was schaffen will. Also ich glaube, er ist jetzt nicht nur einfach, um das als nächsten Karriereschritt zu nutzen, sondern er muss hier auch zeigen, dass er ein guter Coach ist. Er muss zeigen, dass er mit einem doch begrenzten Personalkader doch auch seine Punkte holen kann. Ich glaube, wir müssen Vertrauen haben auch in die Mannschaft und ihnen Zeit geben, sich zu finden, sich zusammenzuspielen. Ich bin ganz froh gewesen über die Länderspielpause, dass man das auch gut nutzen konnte, gewisse Dinge einzutrainieren, durch die zwei Testspiele gewisse Rhythmen sich wieder weiter noch anzutrainieren und einzuverleiben. Ich glaube, wir brauchen einfach diese Kondition, jetzt wirklich vielleicht auch die nächsten zwei Spiele noch durchzustehen. Ich bin mir relativ sicher, es greift irgendwann und irgendwann sind wir dann auch wieder erfolgreich und werden auch Punkte holen, wo vielleicht von vornherein keiner mit Aue gerechnet hat, weil doch ja einige Ansätze auch in den letzten fünf Spielen auch wirklich sehenswert waren, wo man gesagt hatte, hier guck, die können Fußball spielen. Das war in allen der fünf Spiele, hat man solche Ansätze gesehen. Das halt jetzt noch wirklich konstant auf den Platz kriegen, ist jetzt die Aufgabe der Mannschaft und des Staffs außenrum. Okay, Paderborn, vielleicht ganz, ganz persönlich, schaffen wir es gemeinsam zu dritt nach Paderborn oder nach Aue gegen das Spiel, gegen Paderborn zu fahren? Kriegen wir es hin?
Ich werde vermutlich da sein.
Martin? Ich denke auch, ja.
Na, dann ist es doch vielleicht. Dann machen wir doch hier ein Meet and Greet and Eat and Drink mit uns. Wer Lust hat, kann uns im Stadion treffen und uns endlich mal die Meinung sagen, was wir für
eine Scheiße hier immer erzählen.
Und für Monat zu Monat irgendeinen Quatsch erzählen und die Quatsch hier, was wir manchmal hier einbringen, was wir manchmal in den Verein hineintragen wollen, könnt ihr gerne hier mit eintragen. Wir freuen uns, ja, wenn wir vielleicht den einen oder anderen Hörer oder Hörerin dann auch mal sehen und so. Und ja, Spaß beiseite. Wir würden gerne auch mal ein Bier mit euch trinken oder was auch immer. Ja, vielleicht klappt es ja. Können wir ja nochmal einen Aufruf machen über Facebook oder Twitter oder wie auch immer. Aber lass uns das doch mal als Ziel vornehmen, endlich mal wieder zu dritt zu einem Aue-Spiel zu fahren. Der Werbepart ist noch nicht am Ende. Wir wollen auch Werbung machen für einen weiteren Auer Verein, nämlich die U17 ist ja in diesem Jahr aufgestiegen, haben jetzt schon die ersten Spiele gemacht. Philipp Haug als Trainer hat man ja schon bei uns im Podcast hier zu Gast. Die ersten drei Spiele sind gespielt und ja, die Jungs haben schon vier Punkte gesammelt, haben, ich glaube, das erste Spiel leider gegen die Nachbarn aus Chemnitz verloren, wobei auch, glaube ich, Chemnitz relativ stark ist in der Saison, in der Mannschaft, haben, glaube ich, drei Siege jetzt geholt. Dann haben sie gewonnen gegen Jena zu Hause und unentschieden in Halle geholt. Also ich glaube, für einen Aufsteiger Top-Start, vier Punkte aus drei Spielen, achter Platz von 19 Mannschaften, darauf kann man aufbauen. Und ich glaube, es lohnt sich, mal zur Mannschaft zu gehen. Das nächste Heimspiel ist jetzt am kommenden Samstag, also kann jetzt ein komplettes Aue-Fußballwochenende machen, am Samstag zur U17, am Sonntag zur ersten zu fahren. Am Samstag 13.30 Uhr spielt die U17 von Aue gegen Union. Da wird sicherlich auch der Verein nochmal Werbung dafür machen. Also guckt euch gerne das Spiel der Jungs mal an. Wir berichten sonst gerne auch auf Facebook, auf Twitter, wie die Spiele ausgehen. Ja, und dann sind wir schon am Ende unserer heutigen Sendung. Aber es gibt keine Auer-Podcast-Folge ohne den Helge der Woche. Martin, du hast doch bestimmt in den letzten Wochen ein Statement von Helge gefunden, oder?
Genau, und zwar möchte ich nominieren, er hat auf einen Tweet von einer Boulevardzeitung, der Tweet heißt Aue erlebt 4 Horrorminuten, da hat er zwei Tweets beantwortet. Einmal im ersten Tweet ist ein Screenshot und dazu der Kommentar erstes Gegentor durch Keller in Köln und dann noch ein zweiter Tweet darunter, der DFB müsste ermitteln, das geht gar nicht. Und den ersten Tweet hat er schon wieder gelöscht, der zweite Tweet, den gibt's noch, der DFB müsste ermitteln, das geht gar nicht. Und das ist natürlich interessant, dass man sich so als Präsident des Vereins zu einer sportlichen Entscheidung öffentlich äußert. Ich meine, das wäre ja noch mal was anderes, wenn er das jetzt in der Zeitung sagt. Aber dass es dann über Social Media an die Presse bringt, das finde ich schon sehr bemerkenswert und auch ein bisschen befremdlich, ehrlicherweise. Also das wirkt für mich sehr wie ein Fan. Also das finde ich merkwürdig. Ich weiß nicht, wie es da euch geht.
Er ist ja auch der größte Fan, es ist ja auch der größte Fan dieses Vereins. Also das machte ihn ja auch so ein bisschen aus, dass er einfach da, dass er ja so authentisch ist, sag ich jetzt mal. Und dass er da ganz ungefiltert seine Meinung auch immer rausschicke in die Welt, in den Äther des Internets.
Das finde ich auch. Also ich finde es auch überhaupt nicht befremdlich, sondern eher im Gegenteil, ganz erfrischend in dieser medialen Welt aktuell, wo in Anführungsstrichen Promis immer aufpassen, das Richtige zu sagen, gerade so im Fußballumfeld, wo es Berater gibt, die extra Spieler und Vereinsverantwortliche schulen, was sie sagen sollen, wie sie es sagen sollen, gerade was sie nicht sagen sollen. Und da finde ich es einfach ja auch wieder bemerkenswert, dass der Präsident von einem Profiklub, von unserem Profiklub, sich einfach abends wahrscheinlich hinsetzt und mal durch die Twitter-Timeline scrollt oder auch einfach die Facebook-Foren besucht.
Um halb elf.
Guckt, was da um halb elf und was da läuft. Was macht man denn abends halb elf normalerweise? Was macht ihr denn abends halb elf auf der Couch? Natürlich surft ihr irgendwo rum und das macht Helge Leonhardt auch. Und das finde ich halt einfach ganz sympathisch, dass man das auch wahrnimmt, dass er eben auch solche Posts wahrnimmt. Inhaltlich finde ich, ist es Quatsch, weil ich glaube, jetzt hier mit der Ausgeschichte und so, ich glaube, man hat aus anderen Fernsehperspektiven schon gesehen, dass halt noch ein Teil des Balls noch die Linie berührt, wahrscheinlich berührt haben soll. Deswegen glaube ich, kann ich es inhaltlich jetzt nicht teilen, aber dass er einfach seine Meinung raushaut, vielleicht auch aus einem gewissen Frust des Spiels heraus, aber das finde ich tatsächlich super.
Aber jetzt speziell so eine Schiri-Kritik, schadet die nicht dem Verein? Also ich meine, die gab es ja auch damals schon bei diesen, bei dieser Darmstadt-Geschichte, aber ja, ich meine, man gibt doch der Mannschaft damit irgendwie auch wieder so ein halbes Alibi. Ich weiß nicht. Ich finde das nicht glücklich. Also ich finde, man kann das in der Zeitung halt im Interview problemlos machen, aber ich glaube, Social Media selber dazu zu benutzen, ist mir dann doch einfach zu viel.
Aber das, glaube ich, geht nicht in die Schiri-Szene mit hinein, dass man wieder sagt, hier, Achtung beim nächsten Spiel von Aue, achtet darauf, irgendwie Helge Leonhardt twittert über euch und eure Entscheidungen so. Das glaube ich nicht. Ich glaube, da hat auch Helge Leonhardt in den letzten Jahren ein gewisses Image sich schon aufgebaut. Da wird so ein Tweet jetzt auch nichts groß ändern daran. Also das finde ich jetzt...
Ist euch eigentlich auch aufgefallen, dass er jetzt immer auf der Bank sitzt?
Ja. Das ist es.
Das ist mir auch aufgefallen, ja.
Das gab es ja unter Schuster gar nicht, oder?
Ist es ein Beaufsichtigen oder was ist es?
Ich glaube, Schuster wollte das nicht.
Ist möglich, aber also mir ist das halt sehr aufgefallen. Er sagt da auch nichts oder so. Also so mehr ich das mitkriege, Schwilewski ist schon der In-Game-Coach, aber das ist schon so ein bisschen vielleicht auch das Bild, er stärkt dem Trainer den Rücken. Kann das sein?
Das denke ich auch, ja. Ja, das denke ich auch, definitiv.
Aber macht man das, indem man sich neben ihm auf die Bank setzt, sozusagen so ein bisschen hinter ihm, also Schwilewski coacht an der Linie, ist sehr aktiv, macht und tut und 2 Meter hinter ihm sitzt jemand, sein Chef, und beobachtet das Ganze. Ist das vertrauensfördernd für euch?
Ich finde auf jeden Fall, es zeigt halt eine Nähe, ne? Also es ist ja das Gegenteil von Distanz. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es halt bei Schuster aus dem Grund auch anders war, dass es sich da nicht halt irgendwie reinreden lassen.
Gehe ich auch voll mit, dass Schuster das nicht wollte, aber ich finde ja auch, in einer gewissen Führungskultur hat es auch etwas zu sagen, ich vertraue dir und das ist dein Gebiet, das ist deine Aufgabe, diese 90 Minuten hast du die Aufgabe, das Team zu coachen. Und ich schaue mir das von oben von der Tribüne an. Ich überlasse dir dieses Gebiet, denn das bist du. Ich habe das Vertrauen in dir, dass du das gut machst. Und das würde ich halt, wie gesagt, genau andersrum sehen, dass das eher Vertrauen abbaut. Tobias, wenn wir das nächste Mal im Stadion sind, dann du sitzt doch häufig genau hinter der Trainerbank. Da werden wir uns das mal angucken oder anhören oder vielleicht auch Helge fragen, warum er denn jetzt auf der Bank sitzt. Lass uns das doch mal.
Ich habe übrigens Helge Leonhardt getroffen, das letzte Mal. Also ich bin da mit Daniel langgelaufen und da ist er gerade aus seinem Sportwagen ausgestiegen und
Lamborghini oder Bugatti oder
ich glaube Lamborghini hat hier Glück aufgesagt und ich habe mir gedacht, zum Glück wusste er nicht, wer ich bin.
Das wird sich noch ändern, Tobias, das wird sich ändern, sehr gut. Genau, aber also Helge der Woche finde ich ja schon gut, Martin, was du noch gemacht hast. Ich habe noch was ganz Aktuelles, nämlich gestern war ja das Freundschaftsspiel gegen Halle und in der Halbzeit hat MDR wohl ein Interview geführt, was ich dann im Nachgang mir angeguckt habe mit Uwe Leonhardt, also seinem Bruder, seinem Zwillingsbruder, weil Helge wohl aktuell nicht da ist und Uwe Leonhardt hat jetzt so die Pressekommunikation in diesem Wochenende übernommen und Ralf Minger war auch mit dabei, war so ein Doppelinterview und ja, hat einfach Uwe Leonhardt ein paar Fragen beantwortet vom MDR-Kommentator und auch Richtung Vertrauen in die Mannschaft, blablabla und so. Auf jeden Fall gibt es unter diesem Video bei Facebook einen Beitrag von einem Aue-Fan, der in der Art lautet, ich habe es mir mal hochgeholt, erst was Inhaltliches, blablabla, und danach, aber ist euch aufgefallen, dass Leo ziemlich abgenommen hat? Seine Worte waren bedeutend leiser und definitiv nicht so straff, wie man ihn eigentlich kennt. So, das heißt, der Kollege hier bei Facebook hat sozusagen Helge mit Uwe Leonhard verwechselt oder Uwe mit Helge Leonhard verwechselt, was ja auch naheliegend ist, als Zwillingsbruder und so, und die sind sich auch schon sehr ähnlich. Wobei mir das tatsächlich auch aufgefallen ist in dem Video, also wo Helge Leonhard schon auch jetzt in den Medien schon als immer noch, wie alt ist er jetzt? Anfang 60, glaube ich, als agiler,
auch 62.
junger, frischer Präsident rüberkommt, ist schon Uwe Leonhard irgendwie schon so ein anderer Typ, also anderes haben anderes Empfinden, wenn ich jetzt Uwe Leonhard gestern gesehen habe, wo Helge Leonhard schon eher so der junge Frische ist, ist schon, ja, Uwe Leonhard eher so ein älter Statesman, würde ich es mal nennen, oder Martin, würdest du nennen. Das ist schon irgendwie so von der Außenwahrnehmung her schon was anders, deswegen teile ich tatsächlich das, was hier der Kollege hier auf Facebook teilte. Auf jeden Fall wurde er dann auch schon gleich berichtigt im Sinne, ja, das ist Uwe und nicht Helge Leonhard, hahaha, Smiley. Aber genau darunter hat auch Helge Leonhard dann diesem Beitrag geantwortet im Sinne, also nicht im Sinne, O-Ton, ich lese vor, Uwe und ich sind eine untrennbare Einheit in Wort und Tat. Wir lieben unseren Verein ohne Wenn und Aber und dann viermal die zwei gekreuzten Hämmer. Also das ist doch auch eine Aussage, nicht nur die Aussage, die ist, glaube ich, jetzt sehr, sehr blumig. Aber auch Helge Leonhard ist in den Auer Fanforen unterwegs und wenn jemand etwas zu einem Interview seines Bruders postet, ja, bringt er sich da ein und schreibt seine Meinung dazu. 70 Likes zum Stand von gestern. Spannend, deswegen, ja, vielleicht ist es doch ein Weg. Wir ärgern uns oder wir regen uns ja immer mal über die Facebook-Foren von Auer auf und den manchen Kommentaren, die da gepostet wurden. Aber scheinbar ist Helge da auch unterwegs. Also, ja, spannendes Medium.
Okay. Helge is watching us.
Absolut, Helge ist überall.
Genau.
Okay, haben wir was vergessen, Jungs?
Genau, ich möchte gerne die Community wieder zum Mitmachen anregen. Also, ihr könnt ja gerne mal ein Feedback geben. Wie fandet ihr denn die heutige Tonqualität? Ist euch auch gefallen, dass mir mehrfach der Popschuss abgefallen ist?
Hoffentlich nicht. Da schneide ich raus.
dieser Popschuss, der ist wirklich, also diese Folge steht auch im Zeichen dieses Popschusses. Ich habe immer Angst, dass das Ding gleich wieder abfliegt, aber ich habe ja schon am Anfang irgendwie erklärt, dass es besser, dass ich was studiert habe und kein Handwerker geworden bin. Genau, also, wie fandet ihr die heutige Tonqualität? Was ist denn eure Meinung zu der aktuellen Stimmung in der Community, also außerhalb des Stadions, aber auch innerhalb von Facebook und sowas? Also findet ihr das auch irgendwie komisch oder sagt ihr, naja, das gehört irgendwie auch mit dazu. Und der möchte uns gerne im Spiel vor Paderborn gerne treffen. Also schreibt uns gerne in die Kommentare oder schreibt uns einfach auch gerne eine Privatnachricht auf Instagram oder auf Twitter. Und wir antworten ja auch auf nahezu alle Nachrichten von euch. Genau, das wäre es jetzt von meiner Seite.
Auf alle Nachrichten. Und wenn ihr jetzt schon Popschutz gegoogelt habt, dann werdet ihr überrascht sein, was es ist. Vielleicht denkt der ein oder andere an Popschutz, an irgendwas was anderes. Aber wir können es ja auch in der nächsten Folge dann mal auflösen, beziehungsweise folgt einfach uns auf Instagram, wenn das noch nicht tut, denn da hat heute ja Tobias auch ein Foto davon gepostet. Da kann man sich das mal anschauen. Martin, genau. Deinen Ausblick auf die nächsten zwei Wochen? Haben wir was vergessen?
Ich wüsste nicht. Ich hoffe, dass es die Situation emotional nicht allzu schwierig wird für alle Leute. Vielleicht sollte man sich mal ein bisschen abkühlen.
So sieht's aus, genau.
Es ist ja nur Fußball, erstmal der schlimmste Satz.
Wir fahren mal runter, es ist ja nur Fußball, die wichtigste Nebensache der Welt. Bliblablub, das Phrasenschwein ist heute voll, glaube ich, nach der Folge. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel dann gerade gegen Paderborn, wo ich mal wieder dabei sein kann, wo ich euch sehen kann, wo ich im Stadion mit euch allen dabei sein kann. Ja, vielleicht trifft man sich vorm Stadion, vielleicht gibt uns der ein oder andere auch ein Bier aus, Martin, Tobias, kann ja auch sein. Also alles ist offen. In dem Sinne, ja, habt Hoffnung, alles wird gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.